Er hier und Imsen. Ment mit Mund.
Und das mitten im Dezember. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Das ist sehr, sehr schön, dass ihr Zeit euch nehmt, zwischen Geschenke einkaufen und Plätzchen backen, noch Podcast zu hören.
Ja, 12. Dezember, Freitag, wir sind für euch da. Eigentlich wollten wir heute eine Sonderfolge machen zu Giftpilze am Geschmack erkennen. Aber dann haben wir einen Spitzenkoch hier heute im Podcast und nutzen das lieber für perfekte Tipps für euch. Geht ja auch gleich los.
Ja. Gleich geht's rund.
Wir haben eine Mail bekommen, Stefan, unter er hier und imsen@gmx.de von unserer Hörerin Sabine aus Kiel. Damit wollen wir starten. Sie schreibt: Lieber John, in Klammern, lieber Stefan. Das ist mir jetzt ausgedacht. Also hallo ihr zwei. Ihr habt doch mal über diese unwürdigen Momente des Alltages gesprochen, wenn man nicht aus dem Auto richtig aussteigen kann, weil zu eng geparkt. Ne? Kennt man ja, ne? Man macht die Tür nur so ein Viertelstück auf und dann quetscht man sich so am Auto längs. Ich habe eine Ergänzung, schreibt Sabine. Wenn man vergisst, dass es auch immer noch Klodeckel gibt, die keinen sanften Niedergang haben und dann einfach ungebremst auf die Brille krachen.
Ja, und dann sprengt man die ganze Kloschüssel. Das kennt jeder von uns. Ich hatte das Erlebnis neulich wieder, aber ich bin auch jemand, ich weiß sowieso nicht, gerade bei öffentlichen Toiletten, wieso man diesen dämlichen Deckel überhaupt runter macht, weil ich kann gar nicht so viel Klopapier in die Hand nehmen, wie ich möchte, um diesen Deckel dann wieder nach oben zu bringen. Ja. Also warum lässt man sie nicht weg?
Das Wichtige ist auch, dass man ja erst sich hinsetzt, wenn der Vorgänger aufgestanden ist.
Das ist, ja.
Also das ist etwas, was man dringend beachten soll.
Und dann werden wir wieder bei warmen Klobrillen, so wie in unserem Podcast mit der lieben Gerlinde Jenicke. Grüße nach
Stimmt,
Berlin an der
Grüße
Stelle.
Nach Berlin, auf jeden Fall. Ja. BB-Radio. Ja, wir lenken schnell ab zu unserem wunderbaren Gast heute. Wir sind wirklich sehr, sehr froh, dass du heute Zeit hast. Reporterlegende bei Radio Hamburg und beim Norddeutschen Rundfunk, Koch und Autor Joachim Weretka. Schön, dass du bei uns bist.
Ja, ich freue mich auch sehr.
Ein Konzept, du lädst ein, aber dennoch müssen die Leute schon was dafür bezahlen. Und wie kommt man in diesen hochprominenten Kreis der Pokerrunde, wie kommt man da rein? Wen muss man dafür umbringen, dass man sich quasi qualifiziert, an dem Tisch mit dir und all den anderen Gourmets Platz nehmen zu dürfen?
Naja, es gibt schon einige Voraussetzungen. Das ist zum Beispiel, man kommt vorher zum Fenster putzen oder man räumt mal auf.
Ja. Das ist
aber die Chance danach zu sagen, ich wasche lieber ab und zahle nicht, die gibt's nicht.
Diese Option
Nein, es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die ich natürlich auch kenne und die da einfach Lust haben, an so einem Abend mal 14 Leute am Tisch, nennt sich 5 Gänge, 6 Weine. Ich koche dann und es kann keiner was anderes bestellen, deswegen ist das alles machbar.
Ja.
Ich habe die Küche ein bisschen umgebaut, da gibt es jetzt 2 Herde und so, aber es ist auch sehr oft so, dass die Leute gerne in die Küche kommen. Ich sage, bringt euer Glas mit, ihr könnt mir dann zugucken, ihr könnt auch ein bisschen probieren, wenn ihr wollt. Das mögen viele sehr gerne und das ist sofort eine lockere Atmosphäre.
Ja.
Und dann geht man an den Tisch und dann präsentiere ich zu dem Essen Weine, also könnte zum Beispiel jetzt, haben wir vor einigen Tagen haben wir eine gefüllten Lachs
mit
Süßkartoffelmus, der aber mit Ingwer gemacht wird und in Kokosmilch gekocht wird. Das heißt, innen drin ist Exotik und außenrum sind diese räucherigen Aromen und dazu passt ideal ein reifer Weißburgunder. Und wenn du diese Kombination dann auf der Zunge hattest, dann bist du in der Regel glücklich, dann leuchten deine Augen und dann hoffst du, dass der zweite Gang genauso gut wird. Das kriege ich in der Regel dann hin. Aber so, mir geht es ein bisschen um Überraschung. Ja?
Und jetzt lädst du die Leute in deine Küche sogar ein, aber hast du denn nicht automatisch das Problem, dass sie sagen, was kann ich ihnen helfen?
Tatsächlich. Oder? Aber nee, außer dass sie dann Löffel in die Hand kriegen.
Von mir wirst du das nicht hören. Ich mache mir kaputt.
Ja. Nein, also sie kriegen Löffel in die Hand und dann können sie das gelegentlich probieren. Also ich bin manchmal auch wirklich dankbar für Hinweise. Ich bin so ein bisschen salzempfindlich. Also für mich gibt es viele Aromen, die einfach schon in dem Gemüse oder in dem Fleisch stecken und sehr sensibel auf der Zunge, aber andere nicht. Und deswegen kann ich dann schon mal sagen, nimm mal einen Löffel, sag mal, fehlt da noch Salz. Ja. Okay, oder was anderes. Ich nehme da solche Hinweise dankbar entgegen. So. Aber ich habe umgekehrt festgestellt, dass Menschen, die sehr viel Fertigprodukte essen, einfach immer Salz wollen, ja, weil diese völlig überhöhten Geschmackserlebnisse, die in dem Normalen gar nicht stecken, die versauen die Leute. Also auch beim Wein probieren, die können vieles von dem, was man im Wein schmecken kann, das entdecken die gar nicht. Ja. Und das ist, das kann ich nicht heilen. Nee, aber naja, das ist eben merkbar. Ich sage denen dann manchmal auch, wie der Pizza, ne?
ich bin ja auch in der Gastronomie tätig und ich kenne das Phänomen. Es gibt ganz, ganz viele Gäste, die, das ist so drin, die das Essen kommt und das Erste, was sie haben möchten, ist die Pfeffer und die Salzmühle. Die haben noch gar nicht probiert, ob es nicht vielleicht eigentlich genauso richtig ist. Und da würde ich mal so weit gehen, zu sagen, unsere Küche ist gut, so wie sie ist. Aber es wird dann einfach erstmal die Pfeffermühle geleert und anschließend nochmal Salz. Und ja, dann hau rein, lass dir schmecken.
Ja, die Sahnehaube ist, dann haben sie auch Maggi.
Ja.
Ja, ja. Ja, genau. Schön so. Also für mich, Joachim, ich muss das mal deutlich sagen, wir durften ja, der Stefan hatte schon angedeutet, mal bei dir zu Gast sein, des Öfteren schon. Und auch für unsere Hörerinnen und Hörer jetzt von Erhi und ihm ist es vielleicht eine Anregung, wenn ihr jemanden in eurer Runde kennt, der wirklich, ich glaube, nicht an dich heranreicht, aber die Idee hat von Kochen und sagt, ich möchte eine gesellige Runde haben und wir probieren mal was aus. 5 Gänge, 6 Weine, es gibt zu jedem Wein eine Geschichte, zu jedem Gang eine Geschichte. Das ist so unterhaltsam, das macht so einen Spaß und das Tolle ist, du merkst, erstens überhaupt nicht, wie die Zeit vergeht. Plötzlich ist es 2. Ne? Und du möchtest eigentlich mit dem Besen dann irgendwann die Leute auch mal rauskennen, weil man fühlt sich so sauwohl. Und du genießt so Dinge, die du so in dieser Kombination auch noch nie gehabt hast. Es sieht fantastisch aus. Das sind die Bilder, die du vorhin meintest, weil ich fotografiere ja jedes Essen, was du machst. Das ist ja unfassbar schön. Und man glaubt es dann immer nicht. Dann hast du so Feinheiten, dann hast du eine Soße. Und machst dazu einen Wein und das hat beides sowas Vanilliges zum Beispiel.
Du musstest schon schlucken gerade wieder, ne?
Ja, weil diese Kombi und das ist so mit so viel Liebe auch gemacht, das ist so grandios. Und was eben auch gelingt, und da bin ich auch fertig, ist einfach die Kombination der Gäste. Weil nichts ist schlimmer, als wenn da Nachbar Zorngiebel sitzt und man sich gar nicht versteht und sich dann auch kloppt und prügelt und sich gar nicht mag und auch irgendwie nicht ins Gespräch kommt. Und das ist bei dir wirklich fantastisch.
Ja, das ist auch wirklich, vielleicht kommt es mir so einfach vor, vielleicht ist es gar nicht so, aber nee. Es gibt keine Schwellen. Gerade auch diese kleine Einladung, kommt doch in die Küche, bringt euch ein Glas mit.
Ja.
Selbst wenn Leute sich da am Tisch gar nicht kennen, das ist genau der Moment, wo es völlig egal war, ob man sich vorher gekannt hat. Im Gegenteil, es geht manchmal, Abende gehen so zu Ende, Freunde haben sich gefunden, man tauscht mal eine Adresse, die treffen sich untereinander auch. Das einzige Problem, das ich manchmal habe, ist, ich werde ganz wenig zum Essen eingeladen, was ich bedauere.
Ja, das verstehe ich, aber du selber
nein,
schuld.
Nein,
du
nein,
so gut kochst.
Traut
sich keiner.
Nein, das ist aber Quatsch, weil man kann doch eine schöne Nudel machen und dann braucht man ein bisschen Tomatensugo und dann habe ich ein bisschen Chili und vielleicht ein bisschen Knoblauch und dann brauche ich gar kein Fleisch und dann nehme ich noch ein bisschen Rosmarin dazu und dann habe ich eine wunderbare Nudel und dann setze ich mich da gerne hin und dann trinken wir einen Wein, vielleicht bringe ich sogar einen mit. Das bedauere ich manchmal. Aber ich koche gerne für andere. Also, und wenn du das Gericht meinst, wir haben ein Rotbarschfilet gegessen, nicht an der Haut. Und dazu gab es gebackene Fenchel.
Ja.
Und dazu ein Vanilleschaum. Und im Glas.
Fenchel alleine.
Und im Glas war eben ein Chardonnay, der im Barrique gereift ist. Und durch diese Fasslagerung entsteht in dem Wein Vanilleton. So, und dann hast du so eine Harmonie zwischen der Soße und zwischen diesen Aromen, diesen Röstaromen und anderen Dingen. Und dann kannst du einfach diesen Wein anders genießen und er erklärt sich dir sofort. Weil es gibt manchmal so Situationen, wenn man Weine alleine trinkt, dann sagt man, oh, das ist gar nicht meine Tasse Tee. Nee, mit dem Essen bekommt er plötzlich genau das Boah-Erlebnis.
Ja, du hast jetzt aber auch eine Vorgeschichte, weil du ja auch mit Wein eine lange Zeit auch gehandelt hast, ne?
Ja, ich habe mal durch eine Journalistenbestechungsreise angefangen mit Wein zu handeln.
Ehrlich.
Ja, das muss man ja so sagen. Man wird von Tourismus, Landestourismusbüro da im Burgenland in Österreich eingeladen und man bekommt 8 Tage Zucker in den Arsch geblasen, muss man einfach so sagen. Nur vom Feinsten, nur vom obersten Regal. Mich haben die Weine damals begeistert, aber eigentlich haben mich mehr die Menschen, die Winzer, haben mich beeindruckt, was das für Menschen sind, die so erdverbunden arbeiten und zugleich auch so weltoffen sind. Und dann habe ich ein Jahr später hier in Hamburg angefangen. Ich war, glaube ich, einer der ersten mit österreichischem Wein zu handeln und hatte eine große Unterstützung durch ganz viele Österreicher, die hier in der Hotellerie und Gastronomie arbeiten. Die waren sehr froh, dass sie ihre Weine nun auch mal hier auf den Tisch haben konnten. Und das habe ich 12 Jahre gemacht mit dem Weinhandel. Da habe ich nebenbei bei Radio Hamburg gearbeitet. Das war so ein bisschen auf einer Arschbacke und dann ging es auch irgendwann nicht mehr. Das musste man sagen.
Das hat man nicht gehört.
Ja, ich sag's mal. Ja, es ist so. Jedenfalls habe ich den dann abgegeben und der wird weiter betrieben und der macht es noch viel besser, der Christian, denn der macht es ja nur. Ja. Also es ist schon so, dass es eine zeitaufwendige Geschichte ist und man muss immer am Ball bleiben.
Hilf mir mal ganz kurz, wie ist es eigentlich, ehe wir gleich in unser trostloses Konzept einsteigen und dir Sätze vorgeben und du sie dann vielleicht auch beendest. Wie ist das einzuschätzen, wenn Menschen so stundenlang ihr Weinglas in der Hand halten und das immer so drehen, dass der Wein sich da drin so, weißt du, wie so Wellengang immer hin und her, weil ich habe das neulich mal beobachtet, das führte gar nicht mehr auf. Ich dachte, bringt das jetzt, dem Wein wird doch schlecht. Dem Wein wird schlecht
quasi.
Ja, dem wird doch schwindelig irgendwann, oder nicht?
Ja, dem wird schwindelig. Nein, warum macht man das? Also, man macht es, um die Weinoberfläche zu vergrößern und durch die Oxidation, da werden Aromen frei. Und das erste Erlebnis hat man doch in der Nase vom Wein. Und sehr schön ist ein Wein, wenn das, was man in der Nase hatte, sich am Gaumen widerspiegelt. Und dann findet man, das ist eine Harmonie. Es gibt manchmal so Schmeichler, die riechen toll und dann trinkst du sie und dann sind sie weg.
Ja.
Aber deswegen bewegt man den Wein, um ihm etwas größere Oberfläche zu geben und um ihn zu oxidieren. So, das ist aber eigentlich alles kein Geheimnis. Ich habe den Wein bisher, das würde ich dann mal machen, ob dem schwindlig geworden ist, weiß ich nicht. Ich habe ihn noch nicht gefragt. Also,
musst du mal fragen, Sag mal, du bist ja, und das ist, meine ich von Herzen so, weil ich ein großer Fan von deiner Arbeit bin als Reporter. Du bist eine Reporterlegende. Du hast für Radio Hamburg die unfassbarsten Reportagen gemacht. Du hast auch für den NDR die unfassbarsten Reportagen gemacht. Da ist viel zu lernen. Es ist eine große Kunst, Dinge so auch aus dem Stegreif hinzubekommen, dass es von der ersten bis zur letzten Sekunde unterhaltsam und spannend ist und auch informativ und relevant, diese ganzen Punkte. Und das mit einer wahnsinnig schönen Art. Ich kenne niemanden, der so schön SPD sagt wie du, wenn du dich aus dem Rathaus gemeldet hast. Die SPD, versuch das bitte mal.
SPD?
Ja, nee.
Nee.
Verloren.
Ja,
es ist einfach so.
Es wäre auch kulturelle Aneignung.
Und wir haben ja dieses fragwürdige Konzept, wir beginnen Sätze, du beendest. Eine sehr merkwürdige Begegnung hattest du mal mit Schauspiellegende Hildegard Knef.
Ja, 100 Jahre Hans Albers und ich habe mich mit ihr im Hotel getroffen. Und ich musste eine Stunde warten, weil sie noch die Visagistin. Visagistin war sie noch da. Ich habe mir mal gesagt, Radio. Und es war ihr vollkommen scheißegal. Und sie hatte so lange angeklebte Wimpern und dazu auch noch eine Brille, die Augen vergrößerten, dass ich immer gedacht habe, wenn sie einen Augenaufschlag macht, haut sie sich die Brille von der Nase. unglaublich. Und ihren Kerl, den hat sie mit 3 Flaschen Bier auf den Balkon geschickt. Das ist, könnte eine Geste sein von mach einfach mal. Aber der hat irgendwann angefangen, an der Tür zu klopfen. Warum? Der musste pinkeln. Ja. Und sie hat die Tür nicht aufgemacht. Ich weiß nicht, wo er das Wasser gelassen hat. Ja, nein, es war insgesamt ein sehr, sehr, sehr tolles Interview mit ihr. Die hat ja nun einiges mit Hans Albers zusammen damals gemacht.
Ja.
Und wenn ich da noch anfügen darf, ich war 3 Tage in diesen Tagen, 100 Jahre, Hans Albers war ja auf St. Pauli überall und so. Da war ich auf dem Ü-Wagen. Ich habe da eigentlich geschlafen oder gewohnt. Mit der Kollegin Annemarie Braun, die ist leider verstorben.
Ja.
Und das endete dann am Sonntagmorgen um etwa 3:30. Der Ü-Wagen, wir fuhren auf den Hans-Albers-Platz, da war so ein Spiegelzelt aufgebaut und ich bin raus. Für mich war das ja beendet, hatte aber das Mikroport mitgenommen. Und der Ü-Wagen stand dahinter und ich bin raus und habe sofort 3 Bier gestürzt. Und nach dem 3. Bier war ich lattenstramm. Ich hatte nichts gegessen, gar nichts. Und dann kommt der damalige Redakteur auf mich zu und sagt, setz dich da mal hin, da sitzt Udo Lindenberg. Den kenne ich, wir waren in der WG zusammen. Wir gingen an den Tisch, das stimmte, der kannte den. Ich setzte mich neben den, legte das Mikrofon einfach nur auf den Tisch. Ich habe ja so und guckte mit ihm. Und dann passierte eben gar nichts. Wir guckten beide. Dann kam eine Frau, die tritt hart auf so einer kleinen Bühne auf und strippte. Und der erste Satz, der dann auch gesendet wurde, weil ich wusste nicht, die haben hinter dem Zelt aufgezogen. Alles das, was da war, wurde auch gesendet. Der erste Satz, der gesendet wurde, war von Udo: Die Titten der Alten habe ich schon das dritte Mal gesehen. Und am Ende haben wir uns, über die Helligkeit der Hamburger Straßenbeleuchtung unterhalten. Darauf kann man nur kommen, wenn wir beide schon weit weg waren von Gut und Böse. Mhm. Ich wusste das nicht. Ich bin dann in den Sender gekommen und da lagen bereits einige Anrufe vor. Es hören ja um die Zeit nicht mehr so viele Leute, aber die Taxifahrer haben gehört und haben gesagt, was für eine überragende Udo Lindenberg-Parodie.
Nein! Ja, großartig. Ein guter Reporter sollte heutzutage...
Oh, der braucht ganz viel Bodenhaftung und er braucht das Gefühl für Spannung und muss neugierig sein. Das, glaube ich, sind die Dinge, die man mitbringen muss. Nicht verkopfen. Also viele Dinge, da braucht man fürs eine oder andere, die Fakten müssen stimmen. Aber ansonsten, es riecht, es schmeckt, ja, es hört, es ist anders, als man denkt. Es passiert gar nichts, auch das muss man mal abbilden. Das kann ja eine Riesenüberraschung sein. Alle haben mit dem gerechnet und jetzt passiert, nee. Also manchmal fehlt mir das so ein bisschen. Ne? Dann wird mir zu viel berichtet. Ich möchte, das Reporter erzählt. Er erzählt. Und das hört man gerne. Man hört ja Leuten zu, wenn sie was erzählen, nicht wenn sie berichten.
Da hast du wohl recht. Ist genau wie die Werbung übrigens. Nur als kleiner Exkurs. Ich werde in 4 Minuten Werbeblock 4 Minuten angebrüllt mit Produkten, die ich kaufen soll. Warum erzählt mir das keiner? Wenn mir einer erzählt, Mensch, komm nochmal zu Ikea, das ist nett, das riecht gut, da gibt es leckeres Essen und nebenbei haben wir noch ein paar Möbel, dann bin ich doch viel eher als wenn Ikea, jetzt, komm vorbei oder so, weißt du?
Nur bei uns,
hier bin ich jetzt. Ne? So, wo ich sage, nein. Also ich finde, das ist dieses Unaufgeregte, was du ja so hast, aber eben natürlich auch situationbezogen. Es gibt ja auch Momente, wahrscheinlich gab es auch Momente, wo es sehr schnell gehen musste und sehr hektisch war.
Ja, es gab eine ganze Reihe von solchen Momenten. Das ist leider gar nicht so schön, aber solche hat man eben auch. Ich bin gelegentlich mal als Kollege eingesprungen für andere, die machten, sondern sonst Polizeireporter. Und ich bin mal in einer Nacht sehr früh am Tatort gewesen. Also, da konnte man noch Polizeifunk abhören. Kann man heute nicht mehr. Und da lag jemand in der Hecke im Stadtpark, ohne Kopf.
Oh.
Und da bin ich...
Das musstest du in dem Fall live mit anschauen.
Das habe ich mir, das war noch nicht richtig abgedeckt und seitdem weiß ich, Tatort ist dagegen Ponyhof.
Ja.
Ne? Also das ist bitter. Oder es gab andere Situationen.
Ganz kurz nochmal zu dem Appenkopf. Ist das denn etwas, was du so auch dann erzählst? Ich stehe hier und kann es kaum glauben.
Ja, habe ich das so erzählt. Ich habe auch eine zweite Situation gehabt, die war genauso scheiße.
Ja,
da ist jemand aus dem Michel aus dem Fenster gesprungen und hat Suizid, da macht man normalerweise nichts drüber. Aber es war nicht so ganz klar, ob die Frau auch gestoßen wurde. Und ich war wieder sehr früh da und guck da auf den Parkplatz. Und wenn du das siehst, dann ist so bitter. Aber auch das muss man natürlich, das erzählt man dann mit der entsprechenden Pietät. Ja, es gibt keine Namen und so weiter. Aber das, was ich sehe als Reporter, das ist nun leider auch bittere Wirklichkeit. Ja, es kann ja nicht nur Ponyhof Berichterstattung sein.
Und Hildegard Knef.
Und Hildegard Knef. Genau. Ja, aber ich hatte eine wunderbare Geschichte, weil ich ja nun auch so ein zweigeteiltes Berufsleben habe. Ich habe fast 16 Jahre im Hafen gearbeitet und bin vom Hafen direkt dann zu Radio Hamburg gegangen. Das können wir, lange Geschichte erzählen wir jetzt nicht, aber ich habe natürlich aus der Zeit noch eine Menge Kontakte gehabt und dann habe ich diesen Hafenreport gemacht, 11 Jahre lang quasi jeden Sonnabend und dann hatte ich mal, war ich mit dem Zoll auf einem, der Bananendampfer, das ist ja Bananen, nimmt man sehr gerne, um Drogen unterzubringen und wir sind unten im Wellentunnel, das ist ganz unten da, wo die Welle zur Schraube rausgeht und das wurde immer, das sind so Bögen und die wurden immer kleiner und dieser Zollbeamte, der passte nicht mehr so richtig durch, ne? Der hatte ich wollte mal sagen Obelix, ne? Und dann waren immer noch 3 Bögen da und dann hat er gesagt, so, du kriegst jetzt mal eine Lampe und dann gehst du mal durch. Und dann guckst du da und da und da und da. Das sind ganz die Verstecke, die benutzen sie oft. Und dann gehst du mal ganz durch hinten, ne? Und dann sagst du mir, was du siehst. Ich habe nichts gesehen. Ich hätte gern was gefunden.
Ja,
ne?
Klar.
So, und nimm mich zurück und gesagt, ja, dann da war nichts, ne? Hast du wirklich nichts gesehen? Nein, ich sag, da war nichts. Ja, gut, ich kann doch nicht nachgucken. Nee, sag ich, kannst du nicht, du bist zu fett. wir haben uns in den Arm genommen, es war wunderbar. Und ich konnte wunderbar, diese Reportage, ich habe ihn nicht hingehängt. Ne? Aber das, was ich da so, was man so mitkriegt an Eindrücken und vor allen Dingen, wenn man in einer Welt ist, die ja für Hamburg wirklich, das ist der Kern, nicht? Der Hafen und das Ganze, was drumherum ist, das Milieu, ja, das ist schon etwas ganz Besonderes. Und darüber zu berichten, da gibt es eigentlich nie was Langweiliges.
Nee, und das macht dich ja auch, lieber Joachim, so unfassbar authentisch. Na, also es ist das Gesamtkunstwerk Joachim Weretka in dem Fall, wo das alles zusammenpasst. Der Reporter, der Mensch, die Erfahrung, die Erlebnisse, die Luft, die Salz, das Meer, alles, was du so gesehen hast. Das ist übrigens auch das Stichwort. Du bist mit Keine Heimat ist das Meer unter die Schriftsteller gegangen. Ein Buch, das noch veröffentlicht werden muss. Ich durfte die fertige Ausgabe des Hamburg-Thrillers, das ist ein Hamburg-Thriller, schon lesen. Finde es einfach herausragend. Und wenn du schreibst, dann ist das für dich...
Oh, das ist wie die Bilder, die nacheinander da sind, aufzuschreiben. Ich schreibe immer mit einem Bild. Und ich brauche immer die Vorstellung, so sieht es aus. So sagt er das. Es ist immer mehr als ein Wort. Es ist auch immer mehr als ein Satz. Es hat immer eine Atmosphäre. Das nehme ich mir jedenfalls vor. Und dann schreibe ich.
Ja.
Und ich hatte mal, also es ist nicht das erste Mal, ich habe auch schon vergebliche Versuche gehabt, aber ich hatte mal so 2-3 Nächte, dann habe ich, so war ich so im Flow und dann habe ich immer Bilder, ich konnte gar nicht so schnell hinschreiben. Und dann habe ich mich so ein bisschen gefühlt wie Hemingway. Ich habe nämlich ungefähr 2 Flaschen Wein getrunken.
Joachim Hemingway, ja. Aber es ist wirklich, ich muss es einfach nur nochmal sagen, ich habe das Buch meine Frau Nicola mittlerweile auch mit großer Freude gelesen und wir warten auf die Verfilmung. Also wir freuen uns sehr, wenn wir das Buch dahin kriegen, wo es hingehört. Es ist wirklich ganz, ganz herausragend und ich bewundere das Talent, das du auch da hast, weil ich finde, nichts schwieriger ist, eine Geschichte zu schreiben, die einen Plot hat und die auch dann nochmal eine überraschende Wendung nimmt und dann vielleicht noch eine. Und du das ja alles im Grunde schon vorher weißt. Oder wie gehst du daran? Weißt du schon, wo die Geschichte hinreißt oder lässt du dich treiben?
Nein, beides. Ich habe im Laufe des Schreibens einige Dinge verändert. Und dennoch habe ich vorher gedacht, genau da geht sie hin. Das merkst du. Wenn du selbst das nochmal nachliest und ich habe also meine Lebenspartnerin, die habe ich natürlich immer einbezogen und wenn die dann gesagt hat, verstehe ich nicht. Nicht so witzig oder nicht so, ist ein bisschen langweilig.
Also muss man zwischen den Zeilen lesen.
Ja, aber das sind wichtige Hinweise, weil man selbst ist in so einer Blase und man hat den Abstand nicht, um dann selbstkritisch zu sagen, vergiss es, musst du anders machen. Aber dadurch, dass man, wenn man die ersten 3 Klippen verändert hat, dann merkt man, das geht dahin. Und die letzten Dinge, die dann nochmal überraschend waren, nee, die hatte ich vorher schon im Kopf.
Okay.
Da ging es nur noch darum, dass man das so beschreibt, dass alle anderen einem folgen können, dass die Überraschung erhalten bleibt, dass man nicht zu viel vorher verrät und dass dann so ein am Ende, wenn man den letzten Satz gelesen hat, der hindeutet auf einen zweiten Teil, dann muss man eigentlich, wenn man das Buch beendet hat, finde ich, dann kann man das gerne beiseite legen, aber man muss das Gefühl haben, es war stimmig. Es hat am Ende alles gepasst, auch wenn dazwischen eben 3 Morde passieren und ein weiterer 4. tot ist.
Kann ja mal passieren.
Ja. Dürfen wir dich bitten, am Ende des Podcasts, wir haben noch ein bisschen, vielleicht die ein oder andere Zeile mal vorzulesen. Weil du hast ja auch aus dem 2. Teil, als wir neulich da sein durften, bei dir schon wie so ein Hörbuch im Grunde was vorgelesen. Nur den Anfang. Geht das?
Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt zu lange werde damit, aber dann könnt ihr mich einfach... Ich habe den Anfang des Buches...
Ich würde sagen, das machen wir zum Ende des Podcasts. Ja, okay. Weil wir haben ja noch ein paar Stichworte.
Kommt einer Schnellraterunde gleich. Einfach, ich gebe dir ein paar Stichworte und du sagst, was dir dazu einfällt. Weihnachten in 12 Tagen.
Was?
Freundschaft.
Ganz, ganz wichtig. Und wenn man Oller wird, so wie ich, noch wichtiger.
Sehr schön. Weißer Heilbutt auf Zitronenmöhren.
Ja, eine wunderbare Kombination. Dazu würde ich dann eine Soße machen mit Meerrettich.
Jetzt tropft mein Zahn schon wieder. Alkoholfreier Wein.
ja, ist im Kommen, aber nicht meine Tasse Tee. Oh, ich will am Ende, wenn ich es gut war, will ich auch einen kleinen Kopf haben.
Ja.
Ja.
Muss schon sein.
Ja, ich habe.
Verstehe ich.
Ich habe probiert, aber mir fehlt dann wirklich so ein bisschen das Lallen.
Ja. Ja. Kann ich gut verstehen. HSV.
Oh.
Jetzt nichts Falsches, Jari.
Nein, das hat John reingemogelt. Nein, ich habe seit 1995 eine Dauerkarte bei St. Pauli und ich war da früher bei. Ich habe für Radio Hamburg als Sportreporter das Jahr, das Aufstiegsjahr, war ich bei St. Pauli eingeteilt, 95. Und ich bin ein Jahr später am Rande des Spielfeldes, da damals gab es noch keine so strengen Voraussetzungen. Ich saß mit so einem Holzstuhl am Rand und bin bei einem Pressschlag direkt an der Außenlinie abgeschossen worden. Ich bekam den Ball ins Gesicht, also auf die Nase, und ich habe sofort geblutet wie eine Sau. Und was hat damals Ransat 1 gemacht? Beckmann. Immer wieder mich genommen für die Schnittbilder.
Ja. Schön. So kommt man halt auch ins Fernsehen. So, einen habe ich noch.
Oh mein Gott.
Letzter Fehlkauf.
Oh, das war tatsächlich ein Toaster. Ein Toaster. Der war nach, glaube ich, 8-mal runterdrücken in den Arsch.
Nach 8-mal erst?
Ja, der. Oh. Also das war gar nichts. Das war so ein, und es war billig, aber auch einfach gar nichts. Und deswegen ein absoluter Fehlkauf. Genau. Also ich habe das Ding gesehen, das war ganz vom Design her, war das ein Blender. Und
guckt ihr uns an, vom Design absolute Blender, wir beide auch. Ne?
Das total. Das ist nur eine schöne Hülle, aber nichts. Ja. Ja. Harte Schale, aber ganz weicher Keks.
Joachim, an diese Storys als Reporter für Radio Hamburg oder den NDR möchtest du doch folgendes Erlebnis nicht missen.
Ich war auf der Kölbrandbrücke, da war sie schon ziemlich marode, und dann kann man da unten reinkrabbeln. Und während wir da unten waren, ist aus von der Brücke, von diesem Eisenteil, so tatsächlich was abgebrochen.
Ups.
Und ich habe das im O-Ton gehabt und ich habe das alles mitgeschnitten und ich konnte zurückkommen und konnte sagen, Leute, das war also wirklich so wie bestellt. Die Brücke ist so in Arsch, hört euch das an.
Wow.
Das war ja irgendwie geil. So wie, und umgekehrt, diesen Vorführeffekt, den haben wir beide gehabt, John. Wir haben eine Abendsendung moderiert zusammen und da kamen irgendwelche Leute, die sammelten alte Trecker. Also wirklich alt. Und das hatte nur einen Topf. Und dieser eine Topf, der musste ja mal so. Und wir haben dann alles daraufhin moderiert und sind raus und haben alle Mikrofone hingestellt und das Ding springt nicht an.
Oh nee.
Wir sind wieder rein. Wir haben dann drüber gesappelt, so lange, bis wir gedacht haben, der hat's hingekriegt. Wir sind alle wieder raus. Das Ding springt nicht an. Oh, und dann sind wir wieder rein und plötzlich hören wir von außen. Überragend gemacht, ja. Ja, also so ist es dann.
Ja.
Nein, aber diese Geschichte da, das, weil genau dann das passiert, das muss gar nichts Großes gewesen sein, aber es war eben sinnbildlich für das Ding ist ein Arsch. Das ist so kaputt. Da fällt schon alles ab.
Jetzt ist der Moment gekommen,
wo jetzt wir den Moment, ja, ich bin noch ganz neugierig
Autor
jetzt schon
hören wollen. Jetzt wollen wir doch ein paar Zeilen hören aus deinem Buch.
Ja,
keine
dann
Heimat
ich,
ist das mehr.
Ja, das stimmt. Dann müsstest du mal da in meine Tasche greifen.
Ja.
Ich glaube, in die linke.
Da ist das Nasenfahrrad drin.
Ja, da habe ich. Ich lass mir ein bisschen
das
von.
Das kann mal den Joachim sein.
Ja, gib mal her.
Seine Jacke.
Ich muss mir da ein bisschen von Butni. Ich muss mir da ein bisschen von Butnikowski helfen lassen.
Okay.
Vom Grabbeltisch habe ich da so eine.
Ja, und das funktioniert?
Oh, das funktioniert. Ja, noch ja. Noch was? ist nicht so viel. Ich glaube, so anderthalb. Die Ob sowieso. Ja.
Was hast denn du eigentlich? Bist du blind ohne Brille?
Ich bin nicht im dreistelligen Dioptrienbereich. Ja. Nee, ich habe einfach irgendwie eine ganz starke Hornhautverkrümmung, sagt man.
Oh.
Und da verzweifelt jeder Augenarzt.
Yeah.
Die haben mich alle aufgegeben. Joachim, wir stellen uns vor, keine Heimat ist das mehr und wir möchten auch gerne ein bisschen in dein Buch reinhören.
Ja, ich will vielleicht ganz kurz sagen, es ist die Hauptperson ist ein Seemannspastor, der allerdings sehr weltlich agiert. Und es ist die Geschichte von der Not und der Rechtlosigkeit von Seeleuten. Und es gibt natürlich Freunde von dem Pastor, die kommen da alle vor. Natürlich gibt es auch die Bösen. Aber es ist dieser Hinweis, keine Heimat ist das Meer, nimmt eben Bezug auf einen alten Schlager von Lolita, vielleicht kennen die noch einige. Da singt sie, Seemann, deine Heimat ist das Meer, ja. deine Sterne sind die Freunde. Und darauf kommt der Titel zustande, Keine Heimat ist das Meer. Und es beginnt dann, der erste Teil beginnt dann, wenn ich mir die Brille jetzt hier so reinklemme. Naja, ich müsste mich jetzt ganz schnell in eine andere Stimmung versetzen. Mhm. Ich versuch's mal.
Kann ich dir helfen vielleicht mit Geräuschen? Wir haben ja auch Geräusche, je nachdem, falls du irgendwas brauchst.
Die Möwe.
Brauchst du eine
Hafenatmung? Die Hafenatmung,
ja. Warte doch mal. Also, wir können ja mal gucken, vielleicht
der John
passt
hat
ja
da mal was vorbereitet.
Vielleicht passt das ja auch tatsächlich.
Aber jetzt bin ich überrascht, du hast einen anderen Namen für den Song als Songinterpretin genannt. Ich kenn's von Freddie Quinn.
Lolita. Seemann, okay. Seemann, deine Heimat ist das ja. Meer, deine Freunde
deine
sind die Sterne.
Das Meer, deine Freunde sind die Sterne. Über Rio und Shanghai, über Bali und Hawaii.
Ja, da bin ich jetzt fertig gewesen mit dich. Ja. Da bin ich so, ausgestiegen.
Ne? Also, ja. wir waren nochmal einmal um die Welt gereist.
Okay, wir nehmen uns jetzt mal mit, alle gemeinsam, hier bei Erhi und Imsen, das hat es auch noch nie gegeben, auf eine ganz besondere Reise.
Letzte Fetzen Morgennebel hängen über der Elbe zwischen der Elfi und den Landungsbrücken. Hier und da durchdringt die Sonne den Dunst und taucht den Strom in ein fahles Licht. Die Sibylle schiebt sich langsam elbaufwärts in den Hafen. Am Heck weht eine verblichene, ausgefranste Flagge irgendeines fremden Landes. Zur Sicherheit hängt ein Schlepper an der Heckleine und lässt sich ziehen. An Deck steht Suleiman. Sein Oval ist verschlissen und hat Ölflecken. Die speckigen Arbeitshandschuhe hat er sich unter den Latz gestopft. Er guckt in die geöffnete Luke, als suche er etwas. Plötzlich steht Peter Mertens hinter ihm. Der Steuermann der Sibylle baut sich bedrohlich dicht hinter ihm auf. Suleiman dreht sich um und sofort streiten beide heftig. Manfred Kaas und Max Lorenzen stehen im Hafenkieker an der Kehrwiderspitze und werfen hin und wieder einen kurzen Blick auf den Strom. Weit entfernt sehen sie auch die Sibylle. Es ist eines von vielen Schiffen im Hafen und zudem ein eher kleineres. Die Elbe macht gerade Pause. Das Wasser steht. Es ist die kurze Zeit, in der die Tide kippt und die Ebbe einsetzt. Aus der Wurlitzer Box singt Lolita, Seemann, deine Heimat ist das Meer. Eine 45er Vinyl so alt, dass es schon wieder wie neu klingt. Karin kommt an ihren Stehtisch. Zwei Kaffee extra, die Herren? Darf ich euch mal ein Kompliment machen, fragt sie. Ihr beide seht so richtig scheiße aus. Manfred und Max bedanken sich bei der Wirtin und schlürfen den Kaffee extra. Manfred Kaas und Max Lorenzen sind seit der Schulzeit befreundet. Sie haben in St. Georg nah beieinander gewohnt und gemeinsam im Supermarkt Reider geklaut. Twix hätten sie liegen lassen. Nun dunsten sie aus. Es war eine durchzechte Nacht aus einem absurden Anlass. Der Kaffee extra hat keinen Junggesellenabschied beendet, sondern den letzten Tag von Max' Ehe. Wann? Manfred guckt seinen Freund an. Um 10. Amtsgericht Altona. Schon komisch. Wir haben vor 11 Jahren in Altona geheiratet. Jetzt ist hier Schluss, stellt Max verbittert fest. Du hast doch damals gesagt, bis der Tod euch scheidet. Was stimmt denn nicht an den Vorhersagen deines Herrn? Ich könnte jetzt an der Stelle weiterlesen, aber ich mache einen kleinen Sprung. Okay. Einen kleinen Sprung und dann weiß man, welches Ereignis prägend ist für den weiteren Verlauf.
Okay.
Suleiman weicht Schritt für Schritt vor Peter Mertens zurück. Mertens ist deutlich größer und kräftiger und drängt Suleiman an den Lukenrand. Die beiden Männer schreien sich an. Suleiman hält seine Arme zur Abwehr nach vorne und stürzt doch rücklings in den mehrere Meter tiefen Schacht. Regungslos bleibt der Seemann auf einem Stapel Tauwerk liegen.
Wow.
Und jetzt hörst du einfach auf.
Ja,
ja, Spannung. Also ihr wollt ja alle wissen, wie es ausgeht. Ja, dann.
Dann musst du uns zum Essen einladen und weiterlesen.
Ja, das könnten wir machen. Ja, so ein Essen mitlesen. Ja, das könnte man auch machen. Obwohl, ja, am Ende.
Liebe ich. Ich liebe Krimi-Dinner.
Ist ja auch nochmal eine Idee, ne? Ein Krimi-Dinner?
Ja. Ja gut, wollen wir schauen, wie das alles wird hier. Aber wie gesagt, ich bin schon im zweiten Teil. Ich habe angefangen, weil ich fand jetzt, wie der erste geendet hat, da gibt es einen Anschluss. Und der ist von Anfang an dramatisch. Also hier steigen wir mit dem ersten Opfer sehr viel später ein. Aber der neue beginnt sofort mit einem Kopfschuss.
Joachim Weretka im Podcast bei Erhi und Imsen.
Das hat schon wieder fertig.
Sehr viel Spaß gemacht und die restliche Bühne. Erstmal vielen Dank natürlich, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja.
Ja, ich war sehr gerne hier, ja.
Und traditionell kommen wir am Schluss zu den legendären Worten meines lieben Freundes und Podcast-Partners und Bewährungshelfers, Stefan.
Die kann ja inzwischen jeder. Das ist ja auch gar nicht so kompliziert.
Gibt's
aber
auch
immer
den
wieder
als T-Shirt?
Ja, gibt es als T-Shirt.
Das ist doch geil, wir machen Merchandising.
Wir machen Merchandising.
Ja, T-Shirts, da steht genau das drauf.
Ja, und dann... Du als Werbeikone dafür, ja. Ich meine, wer ist näher an der Rente als du?
Ja, eben.
Und heute wieder.
Das hängt immer davon ab, von welcher Seite man kommt, ne?
Ja.
Der Rente. Also entweder von unten, da hat man noch, oder man ist schon.
Ja, oder schon längst drüber.
Ja, oder so. Wow.
Und ich sag's trotzdem nochmal.
Bitte.
Wieder einen Tag näher an der Rente.
Er hier und Imsen. Ment mit Mund.